Guten Tag, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute präsentieren wir wieder die digitale Hörzeitung. Es ist die 1045. am 30. Juni 2025. Sie haben es sicherlich schon mitbekommen, dass es einige Veränderungen gab. Auch in der Gruppe der digitalen Hörzeitung gibt es eine Änderung. Tom Pedersen liest jetzt bei uns. Dorit Klüsters und Hans-Dieter Pagalis konnten diesmal keine Beiträge liefern. Heute lesen also für Sie Juliane Boll und Tom Pedersen. Viel Spaß!
Das Schulzentrum Süd in Norderstedt wird zum Campus Glashütte. Es ist ein Neubau, der Glashütte verändern wird und der das Leben von tausenden Schülern in den nächsten Jahrzehnten prägen wird. Letzten Mittwoch begann mit einem symbolischen Spatenstich der Bau des Campus Glashütte auf dem Gelände des Schulzentrums Süd in Norderstedt. Der 150 Millionen Euro teure Neubau, eines der größten städtischen Bauprojekte der vergangenen Jahrzehnte, soll in etwa 3 Jahren die Altbauten des Lise-Meitner-Gymnasiums und auch der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark ersetzen. Profitieren sollen nicht nur die Schulen, sondern auch die Sportvereine, die Jugendarbeit und das ganze umliegende Quartier. Norderstedts Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder sprach von einem sichtbaren Zeichen für die Zukunft und einem Meilenstein in der Schulentwicklungsplanung in Glashütte, einem Quartier, in dem sich manche zurückgesetzt fühlen. Dieses Zeichen werde trotz der derzeit angespannten Haushaltslage gesetzt. Wenn man in einigen Jahren auf diesen Ort blicke, werde man einen Campus vorfinden, der auf den ganzen Stadtteil ausstrahlt, mit seinen Schulgebäuden, in denen auch ein Haus der Jugend und eine Bücherei künftig Platz finden sollen, sowie 2 wunderbare Sporthallen mit Tribüne. Die Planungen, das alte Schulzentrum zu ersetzen, das Anfang der 70er Jahre nach dem Kasseler Modell errichtet wurde, begannen schon 2014. Im Dezember des Jahres fassten die Stadtverordneten einstimmig den Grundsatzbeschluss zum Neubau des Campus Glashütte. Daran erinnerte die CDU-Politikerin Ruth Weidler, Vorsitzende des Ausschusses für Schule und Sport. Es folgten Beteiligungswerkstätten und ein Architektenwettbewerb, bei dem sich das Hamburger Büro Gerkan, Mark und Partner, abgekürzt GMP, durchsetzte. Entstehen wird nun ein 3-geschossiger Gebäudekomplex mit 2 neuen Dreifeldsporthallen. Die alten Schulgebäude werden nach und nach abgerissen. Bauherrin ist die städtische Entwicklungsgesellschaft ECNO. Zum Zeitplan sagte Udo Meyer, zuständig für Hochbau bei der ECNO: Die Erdarbeiten haben schon begonnen. Im Herbst nächsten Jahres wollen wir die erste neue Sporthalle in Betrieb nehmen, im Frühjahr 2028 die zweite. Die Bestandsbauten werden im Anschluss abgerissen. Im Sommer 2028 soll dann das neue Schulgebäude in Betrieb genommen werden. Ende 2028 kommt der Abriss der Altbauten. Bis zum Herbst 2029 wollen wir dann auch die Außenanlagen fertig haben. Birgit Prignitz-Wende und Michael Braun, beide im Vorstand des Schulelternbeirats des Lise-Meitner-Gymnasiums, erinnerten daran, dass der Weg zum Neubau durchaus steinig war. Der sehr teure Neubau stand zwischenzeitlich sogar wieder auf der Kippe. Unter anderem stellte CDU-Bürgermeisterkandidat Robert Hille das Projekt Ende 2023 im Wahlkampf öffentlich in Frage. Einige Monate später beauftragten CDU und SPD die Verwaltung zu berechnen, was eine Sanierung des Schulzentrums kosten würde, statt eines Neubaus. Bei Schülern löste das Entsetzen aus. Aber schließlich kam er dann doch. Der Neubau, wenn auch mit Verzögerungen. Manche frühere Schülerinnen und Schüler, denen gesagt wurde, sie könnten einmal am Campus Glashütte Abitur machen, haben jetzt schon ihr Studium abgeschlossen, sagte Braun. Birgit Prignitz-Wende schob nach, was lange währt, wird endlich gut. Auch Katrin Peters, Leiterin der Gemeinschaftsschule Ossenmoor-Park, hob hervor, wir haben über ein Jahrzehnt für den Neubau gekämpft. Unsere Geduld wurde bisweilen auf eine harte Probe gestellt. Doch die Mühen, das betonte sie auch, seien keineswegs vergeblich gewesen. Torben Krüger, Leiter des Lise-Meitner-Gymnasiums, sagte, endlich rollen die Bagger an, endlich wird es laut und dreckig, hier entsteht etwas wahrhaft Großes. Vor Ort war auch Architektenikone Volkwin Mark, berühmt für zahlreiche Gebäude, die die Bundesrepublik Deutschland architektonisch prägten, etwa den Flughafen Berlin-Tegel oder das Hanseviertel in Hamburg. Die Freude, nun mit seinem Büro GMP ein großes Schulzentrum für rund 1000 Schüler zu realisieren, war dem 89-Jährigen anzumerken. Der Campus sei wahrhaft ein Pilotprojekt, das viele Synergien schaffen werde zwischen den Schulen, den Sportvereinen und anderen Akteuren im Viertel. Die umliegenden Wohngebäude seien weitgehend vor Lärm geschützt, da man einen innenliegenden Schulhof habe. Mit Solaranlagen und einem teilweise bewachsenen Dach sei der Bau auch ein ökologisches Vorzeigeprojekt. Marx sagte auch, ein Glück, dass sie keine Containerschule bauen müssen. Der Umzug von den Altbauten ins neue Gebäude sei ideal. Und der Architekt lobte auch den Mut der Stadt, trotz Klammerkassen in den Schulbau zu investieren. Gut, dass sie es gemacht haben. Viele Kommunen hätten diesen Mut nicht mehr. Oberbürgermeisterin Schmieder stellte später noch klar, dass die derzeitige Haushaltssperre in Norderstedt das Projekt nicht tangiere. Vorhaben, die vertraglich vereinbart sind, gehen natürlich weiter. Der Campus Glashütte und auch das Schulzentrum Nord sowie das Gymnasium Haagsheide sind deshalb in keinster Weise betroffen. Torben Krüger kündigte schon mal an, dass man die Einweihung des Campus Glashütte in einigen Jahren mit einem großen Schulfest feiern wolle. Bis dahin können sich Schülerinnen und Schüler schon mal ein Bild davon machen, wie es auf dem neuen Campus aussehen wird. Krüger und seine Kollegin Peters bekamen zum ersten Spatenstich VR-Brillen geschenkt, die einen Blick in den künftigen Neubau ermöglichen sollen. Diese Brillen sollen nun auch in den Schulklassen zur Anwendung kommen. Im Land gibt es eine Grundsteuerpanne. Vielleicht ist ja jemand betroffen, deswegen lese ich diesen trockenen Stoff mal vor. Diese Mitteilung muss man zweimal lesen, um sie zu glauben. Im Hauptausschuss hat Katrin Schmieder, Oberbürgermeisterin in Norderstedt, der Politik über eine bemerkenswerte Panne bei der Grundsteuer B berichtet. Diese ist keine Kleinigkeit und hat direkte Folgen. Und die Stadt ist komplett unschuldig. Vielmehr hat die Technik offenbar eine Vielzahl an Fällen mehr oder weniger verschluckt. Betroffen ist der Zeitraum von Dezember 2022 bis März 2023. Dort seien für rund 1.670 vom Finanzamt erstellte sogenannte Messbetragsbescheide keine elektronischen Mitteilungen an die Norderstedter Verwaltung erfolgt. Das ist eigentlich ein Automatismus, der über die gängige Elster-Schnittstelle läuft. Hier ist wiederum das Amt für Informationstechnik Schleswig-Holstein zuständig. Dieses ist dem Landesfinanzministerium zugeordnet. Offenbar haben sich die Steuerpflichtigen irgendwann gewundert, was mit ihren Meldungen geschehen ist, denn ein derartiger Verzug wäre so oder so höchst ungewöhnlich. Oberbürgermeisterin Schmieder betonte nämlich, aktuell vom Finanzamt erhaltene Mitteilungen zu Grundsteuermessbeträgen werden grundsätzlich innerhalb von einer Woche bearbeitet und entsprechende Grundsteuerbescheide verschickt. Demnach sei man mit der Bearbeitung auf tagesaktuellem Stand. Das Ganze fiel erst auf, als sich Bürger bei den Behörden meldeten. Nur, Eine elektronische Nachlieferung wird nicht erfolgen. Die Arbeit bleibt also an Norderstedt hängen. Die Veranlagungen sind manuell nachzuarbeiten, heißt es. Das hat auch bereits begonnen. Aber wie lange die Verfahren dauern werden, lässt sich nicht prognostizieren, da sie von der Zuarbeit des Finanzamtes abhängig ist, die nur begrenzt beeinflussbar ist. Vermutlich werden die unverschuldet säumigen Zahlerinnen und Zahler nach und nach ihre finalen Grundsteuerbescheide erhalten. Das wiederum bedeutet, Norderstedt erhält nachträglich Einnahmen. Die Höhe ist unklar. Und wie viel davon umgerechnet angesichts des zusätzlichen Arbeitsaufwandes übrig bleiben wird, genauso. Denn gerade das Amt für Finanzen im Rathaus hat bekanntlich angesichts der aktuellen, vielfach dokumentierten Situation mit der verhängten Haushaltssperre und dem geplanten Nachtragshaushalt samt Verdopplung des Kassenkredits, zudem zahlreicher komplexer Anfragen aus der Politik enorm viel zu tun und keine Atempause. Ich lese eine Geschichte vor, die glücklich macht. Zumindest steht sie in dem Buch mit dem Titel »Geschichten, die glücklich machen«. Hermann Hesse hat sie geschrieben. Die Überschrift lautet »Der Kavalier auf dem Eise«. Damals sah mir die Welt noch anders aus. Ich war 12,5 Jahre alt und noch mitten in der vielfarbigen, reichen Welt der Knabenfreuden und Knabenschwärmereien befangen. Nun dämmerte schüchtern und lüstern zum ersten Male das weiche, ferne Blau der gemilderten, innigeren Jugendlichkeit in meine erstaunte Seele. Es war ein langer, strenger Winter und unser schöner Schwarzwaldfluss lag wochenlang hart gefroren. Ich kann das merkwürdige, gruselig entzückte Gefühl nicht vergessen, mit dem ich am ersten bitterkalten Morgen den Fluss betrat, denn er war tief und das Eis war so klar, dass man wie durch eine dünne Glasscheibe unter sich das grüne Wasser, den Sandboden mit Steinen, die fantastisch verschlungenen Wasserpflanzen und zuweilen den dunklen Rücken eines Fisches sah. Halbe Tage trieb ich mich mit meinen Kameraden auf dem Eise herum, mit heißen Wangen und blauen Händen, das Herz von der starken, rhythmischen Bewegung des Schlittschuhlaufs energisch geschwellt, voll von der wunderbaren, gedankenlosen Genusskraft der Knabenzeit. Wir übten Wettlauf, Weitsprung, Hochsprung, Fliehen und Taschen. Und diejenigen von uns, die noch die altmodischen, beinernen Schlittschuhe mit Bindfaden an den Stiefeln befestigt trugen, waren nicht die schlechtesten Läufer. Aber einer, ein Fabrikantensohn, besaß ein paar Halifax. Die waren ohne Schnur oder Riemen befestigt und man konnte sie in zwei Augenblicken anziehen und ablegen. Das Wort Halifax stand von da an jahrelang auf meinem Weihnachtswunschzettel, jedoch erfolglos. Und als ich 12 Jahre später einmal ein paar recht feine und gute Schlittschuhe kaufen wollte und im Laden Halifax verlangte, da ging mir zu meinem Schmerz ein Ideal und ein Stück Kinderglauben verloren, als man mir lächelnd versicherte, Halifax sei ein veraltetes System und längst nicht mehr das Beste. Am liebsten lief ich allein, oft bis zum Einbruch der Nacht. Ich sauste dahin, lernte im raschesten Schnelllauf an jedem beliebigen Punkte halten oder wenden, schwebte mit Fliegergenuss balancierend in schönen Bogen. Viele von meinen Kameraden benutzten die Zeit auf dem Eise, um den Mädchen nachzulaufen und zu hofieren. Für mich waren die Mädchen nicht vorhanden. Während andere ihnen Ritterdienste leisteten, sie sehnsüchtig und schüchtern umkreisten oder sie kühn und flott in Paaren führten, genoss ich allein die freie Lust des Gleitens. Für die Mädelsführer hatte ich nur Mitleid oder Spott. Denn aus den Konfessionen mancher Freunde glaubte ich zu wissen, wie zweifelhaft ihre galanten Genüsse im Grunde waren. Da, schon gegen Ende des Winters, kam mir eines Tages die Schülerneuigkeit zu Ohren, der Nordkaffer habe neulich abermals die Emma Meier beim Schlittschuhausziehen geküsst. Die Nachricht trieb mir plötzlich das Blut zu Kopfe. Geküsst? Das war freilich schon was anderes als die faden Gespräche und scheuen Händedrücke, die sonst als höchste Wonnen des Mädleführens gepriesen wurden. Geküsst! Das war ein Ton aus einer fremden, verschlossenen, scheu geahnten Welt. Das hatte den leckeren Duft der verbotenen Früchte. Das hatte etwas Heimliches, Poetisches, Unnennbares. Das gehörte in jenes dunkelsüchtige, schaurig lockende Gebiet, das von uns allen verschwiegen, aber ahnungsvoll gekannt und streifweise durch sagenhafte Liebesabenteuer ehemaliger, von der Schule verwiesener Mädchenhelden beleuchtet war. Der Nordkaffer war ein 14-jähriger, Gott weiß wie zu uns verschlagener Hamburger Schuljunge, den ich sehr verehrte und dessen fern der Schule blühender Ruhm mich oft nicht schlafen ließ. Und Emma Meier war unbestritten das hübscheste Schulmädchen von Gerbersau, blond, flink, stolz und so alt wie ich. Von jenem Tage an wälzte ich Pläne und Sorgen in meinem Sinn. Ein Mädchen zu küssen, das übertraf doch alle meine bisherigen Ideale, sowohl an sich selbst, als weil es ohne Zweifel vom Schulgesetz verboten und verpönt war. Es wurde mir schnell klar, dass der solenne Minnedienst der Eisbahn hierzu die einzige gute Gelegenheit sei. Zunächst suchte ich denn mein Äußeres nach Vermögen, hoffähiger zu machen. Ich wandte Zeit und Sorgfalt an meine Frisur, wachte peinlich über die Sauberkeit meiner Kleider, trug die Pelzmütze manierlich halb in der Stirn und erbettelte von meinen Schwestern ein rosenrot-seidenes Foulard. Kleine Anmerkung, ich hab's gegoogelt, ein Foulard ist ein Schal. Zugleich begann ich auf dem Eise die etwa in Frage kommenden Mädchen höflich zu grüßen und glaubte zu sehen, dass diese ungewohnte Huldigung zwar mit Erstaunen, aber nicht ohne Wohlgefallen bemerkt wurde. Viel schwerer wurde mir die erste Anknüpfung, denn in meinem Leben hatte ich noch kein Mädchen engagiert. Ich suchte meine Freunde bei dieser ernsten Zeremonie zu belauschen. Manche machten nur einen Bückling und streckten die Hand aus, andere stotterten etwas Unverständliches hervor, weitaus die meisten aber bedienten sich der eleganten Phrase »Hab ich die Ehre?« Diese Formel imponierte mir sehr, und ich übte sie ein, indem ich zu Hause in meiner Kammer mich vor dem Ofen verneigte und die feierlichen Worte dazu sprach. Der Tag des schweren ersten Schrittes war gekommen. Schon gestern hatte ich Werbegedanken gehabt, war aber mutlos heimgekehrt, ohne etwas gewagt zu haben. Heute hatte ich mir vorgenommen, unweigerlich zu tun, was ich so sehr fürchtete, wie ersehnte. Mit Herzklopfen und todbeklommen, wie ein Verbrecher, ging ich zur Eisbahn. Und ich glaube, meine Hände zitterten beim Anlegen der Schlittschuhe. Und dann stürzte ich mich in die Menge, in weitem Bogen ausholend und bemüht, meinem Gesicht einen Rest der gewohnten Sicherheit und Selbstverständlichkeit zu bewahren. Zweimal durchlief ich die ganze lange Bahn im eiligsten Tempo, die scharfe Luft und die heftige Bewegung taten mir wohl. Plötzlich, gerade unter der Brücke, rannte ich mit voller Wucht gegen jemanden an und taumelte bestürzt zur Seite. Auf dem Eise aber saß die schöne Emma, offenbar schmerzend, verbeißend und sah mich vorwurfsvoll an. Vor meinen Blicken ging die Welt im Kreise. »Helft mir doch auf«, sagte sie zu ihren Freundinnen. Da nahm ich, blutrot im ganzen Gesicht, meine Mütze ab, kniete neben ihr nieder und half ihr aufstehen. Wir standen nun einander erschrocken und fassungslos gegenüber und keines sagte ein Wort. Der Pelz, das Gesicht und Haar des schönen Mädchens betäubten mich durch ihre fremde Nähe. Ich besann mich ohne Erfolg auf eine Entschuldigung und hielt noch immer meine Mütze in der Faust. Und plötzlich, während mir die Augen wie verschleiert waren, machte ich mechanisch einen tiefen Bückling und stammelte, »Habe ich die Ehre?« Sie antwortete nichts, ergriff aber meine Hand mit ihren feinen Fingern, deren Wärme ich durch den Handschuh hindurch fühlte, und fuhr mit mir dahin. Mir war zumute wie in einem sonderbaren Traum. Ein Gefühl von Glück, Scham, Wärme, Lust und Verlegenheit raubte mir fast den Atem. Wohl eine Viertelstunde liefen wir zusammen. Dann machte sie an einem Halteplatz leise die kleinen Hände frei, sagte »Dankeschön« und fuhr allein davon, während ich verspätet die Pelzkappe zog und noch lange an derselben Stelle stehen blieb. Erst später fiel mir ein, dass sie während der ganzen Zeit kein einziges Wort gesprochen hatte. Das Eis schmolz und ich konnte meinen Versuch nicht wiederholen. Es war mein erstes Liebesabenteuer, aber es vergingen noch Jahre, ehe mein Traum sich erfüllte und mein Mund auf einem roten Mädchenmunde lag.
Der Umbau im Herold Center geht weiter. Bäcker Junge eröffnet großes Café. Filiale wurde 2 Monate grundlegend modernisiert. Was den Kunden geboten wird und welche Gastro-Neustart im Juli ansteht. Für das Herold Center in Norderstedt war es einer der wichtigsten Termine der vergangenen Monate. Nach rund 8-wöchigen Umbau hat in dem Einkaufszentrum die Bäckerei Junge ihre Filiale wiedereröffnet. Wie berichtet, wurde die Fläche um den bisherigen Bereich von Angies Früchteparadies erweitert. Damit hat sich die Kapazität quasi verdoppelt. Es handelt sich um das wohl größte Gastronomieangebot im Center. Zugleich hat Junge den Standort grundlegend modernisiert. Dieser ähnelt nun dem im April eröffneten Laden bei Kaufland in Hennstedt-Ulzburg. Wir freuen uns total, dass so kräftig investiert wurde, sagt Center-Manager Carsten Gogol anlässlich der Eröffnung. Junge ist für uns ein sehr wichtiger Mieter und die Besucherinnen und Besucher haben darauf gewartet. Immerhin sei er darauf angesprochen worden, wann die Bäckerei denn mit den Arbeiten fertig sei. Aufenthaltsqualität, dieses Stichwort nennt Google. Die Backwaren und Snacks sind zudem deutlich besser gekennzeichnet. Für das Frühstück oder auch für die Mittagspause gibt es Eierspitzen, in Klammern Rührei-Omelette, Kartoffel-Omelette, die etwa mit Schinken, Puttpute, Bacon oder Räucherlatz ergänzt werden können. Oder Pancakes, wahlweise mit Zimt und Zucker, Nougatcreme oder Apfelkompott mit Karamellsoße. Rund um das Center ist Junge beileibe nicht der einzige Bäcker. Insgesamt gibt es 4 mit Kams, Alaf und dem Herold Bäcker. Jeder muss mit besonderen Klientel, so Carsten Gogol. Am Zott-Eber ist es eher die Laufkundschaft und das To-Go-Geschäft, das wichtig sei. Die Veränderungen im Herold Center gehen also weiter. Kürzlich hatten bereits Loris Parfum und der Quick Shop eine Art Späti eröffnet. Ende Juli soll direkt gegenüber dem Junge die Burger- und Chicken-Kette 3Hs folgen. Dort läuft der Umbau. Im weiteren Jahresverlauf geplant sind der Umzug von Apollo Optik ins Erdgeschoss sowie als Neumieter die dänische Einrichtungskette Sötren Grene. Bereits in wenigen Tagen wird das Reformhaus Engelhardt wieder Kundschaft empfangen. Dort befindet sich ebenfalls eine Umgestaltung. Derzeit ist deswegen geschlossen. Der Ladenbau wird erneuert. Es wird umstrukturiert, verrät Carsten Gogol. Es wird moderner, heller. Die Beleuchtung wird ausgetauscht. An diesem Donnerstag will man fertig sein.
Es gibt Pläne, Windräder an der Costa Chiesa in Tankstedt aufzustellen. Es ist eine Naturoase, dort, wo der gefährdete Rotmilan brütet, Seeadler und Störche ihr Jagdgebiet haben, eine Eisvogelkolonie lebt, wo Singschwäne, Kraniche, Fischadler, Graureiher bis zu Bussarden ihre Horste und Nester gebaut haben. Doch sehen etliche Bürgerinnen und Bürger von Tangstedt das geschützte und nahezu unberührte Flachwasserbiotop mit seinen kleinen Seen und Teichen hinter der Costa Chiesa im Bereich von Kringel und Lurweg, Quebern bis Hennstedt-Ulzburg, bis Hennstedt-Rehn in Gefahr. Denn im Dorf hat sich das Gerücht verbreitet, dass dort angeblich 3 Windkrafträder gebaut werden sollen. Bis zu 270 Meter hoch, so groß wie der Hamburger Fernsehturm. Und lediglich 300 Meter vom Naturschutzgebiet entfernt. Öffentlich wurde der Windräderplan erstmals auf einer Sitzung des Tangstedter Klimabeirats. Die Aktiven dort haben auch schon den Hamburger Windradanbieter Green Planet Projects GmbH mit den in Frage kommenden Tangstedter Grundbesitzern vernetzt. Wir haben hier in Tangstedt 3 Potenzialflächen und die in dem Gebiet um den Kringelweg ist die einzige, die in Frage käme. Alle anderen wären zu naturschutzlastig, sagt Martin Schneider-Lau, Vorsitzender des Klimabeirats. Aber bis jetzt gibt es 0,0 Planung für die Windkrafträder, die außerdem nur 180 Meter hoch sind und nicht 270 Meter, wie erzählt wird. Mit frühzeitiger Planung habe der Klimabeirat vermeiden wollen, dass sich Großanbieter von Windkraftanlagen an die ca. 20 Grundbesitzer heranmachen und sie über den Tisch ziehen, begründet Schneider-Lau den Kontakt mit Green Planet Projects. Das Unternehmen sei eine Genossenschaft, in die sich alle Bürgerinnen und Bürger einbringen könnten und somit an der Energiegewinnung beteiligt wären. Alle wollen die Klimawende, doch wir müssen uns fragen, wo der Strom denn herkommen soll, wenn ihm niemand Platz zum Erzeugen lassen will, sagt Schneider-Lau. Windkrafträder seien die sauberste Energiequelle und schon eine Mühle könne ganz Tangstedt mit Strom versorgen. Die 2 anderen könnten Strom für wind- und sonnenarme Zeiten speichern. Aufgrund der geografischen Gegebenheiten und der Windverhältnisse wären, falls überhaupt, nur Windenergieanlagen mit einer maximalen Gesamthöhe von 230 Metern vorgesehen, teilt Alexander Karasek, Sprecher von Green Planet Projects, mit. Laut Schneider-Lau seien die Rotoren auch nicht laut. Wir vom Beirat haben uns unter die Windkrafträder in Kaltenkirchen gestellt und konnten uns gut unterhalten und jedes Wort verstehen. Tangstedts Bürgermeister Jens Kleinschmidt von der FDP ist wenig begeistert über das Vorpreschen des Klimabeirats und die Unruhe im Dorf. Es gibt für den Bau der Windkrafträder gar keine Planung. Der Klimabeirat hat lediglich Investoren und Grundbesitzer zusammengebracht. Damit habe der Klimabeirat allerdings seine Befugnisse überschritten, da er nur eine beratende Funktion habe. Die Gemeinde habe in ihrer Sitzung vom 9. April zwar beschlossen, gegenüber der Entwicklung von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Nutzung von erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet auf dafür geeigneten Flächen grundsätzlich positiv aufgeschlossen zu sein. Das sei aber lediglich eine grundsätzliche Absichtserklärung und kein Beschluss der Gemeindevertretung, wie Kleinschmidt betont. Doch allein schon die Pläne für die Anlagen an der Costa Chiesa haben die Tangstedter Bürgerinnen und Bürger aufgescheucht. Die Sorge um seltene Vögel und um die eigene Gesundheit treibt eine Gruppe um, die überwiegend in Willstedt-Siedlung wohnt. Dieser Tangstedter Ortsteil liegt nur 800 Meter von dem Biotop entfernt, in das die 3 Windkrafträder eventuell gebaut werden könnten. Wir brauchen die Energiewende, aber nicht an jeder Ecke, sagt Gunda Osterchrist, die am Rand von Willstedts Siedlung wohnt und beim tatsächlichen Bau der drei Windkrafträder statt auf Wiesen und Knicks direkt auf die Riesenmühlen gucken würde. Sie fürchtet den Sog durch die Rotorblätter und Lärm. Mit ihrem Ehemann Wolf Osterchrist und dem Juristen Dr. Werner Hahn ist sie die Initiatorin der Gruppe Pro Natur Gegenwind Tankstedt. Die Gruppe hat vor kurzem eine Unterschriftensammlung gestartet und bereits bis zu 900 Unterzeichnende gegen die drei Windräder der neuen Generation mit 270 Metern Höhe gewinnen können. Wir haben mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, sind von Haus zu Haus gegangen, haben über die angedachten Pläne berichtet und festgestellt, dass mehr als 80% der Befragten sie kritisch sehen, sagt Gunda Osterchrist. Die Gruppe befürchtet auch, dass die Planung an der Tankstädter Öffentlichkeit vorbeilaufen soll, denn schon das Treffen der Grundbesitzer, darunter Willstädter Landwirte, mit je einem Vertreter der Tankstädter Fraktionen und Vertretern von Green Planet Projects soll strikt vertraulich gewesen sein. Wir befürchten, dass die Planung verschleiert werden soll und haben selbst recherchiert und herausgefunden, dass es durchaus schon Pläne gibt, sagt Werner Hahn. Da das Gebiet nicht nur im Kreis Stormern liegt, sondern auch den Kreis Segeberg tangiert, will die Gruppe jetzt die unteren Naturschutzbehörden beider Kreise einschalten. Wir sind nicht gegen die Windkrafträder, wir sind gegen den Standort in einem Naturbiotop, sagt Gunda Osterchrist. Der Bau sei auch fragwürdig, weil an der Costa Chiesa ein Campingplatz angedacht ist. Das wurde jetzt vertagt, vermutlich wegen des Windradplanes, vermutet Osterchrist, nachdem aus dem Amt Itzstedt, zuständig für Tankstedt, verlautete, man müsse sich in Tankstedt schon entscheiden, ob man einen Campingplatz oder Windräder wolle. Tankstedt liegt im Achsenzwischenraum, ist also eine Zwischenraumgemeinde und das bedeutet, dass kein exponierter Ausbau möglich ist, weiß Werner Hahn. Die Landesregierung Schleswig-Holstein wies für Windkrafträder sogenannte Potenzialflächen aus, darunter auch die Fläche hinter der Costa Chiesa. Bald geht's wieder los und Winnetou reitet erneut am Kalkberg. Es ist so wunderschön. Winnetou, gespielt von Alexander Klavs, ruft und Coenta, der afrikanische Schreiseeadler, lässt sich auf seinen Arm nieder. Das ist wieder einer der emotionalen Höhepunkte der Karl-May-Spiele. Auch in diesem Jahr sind beide unzertrennlich. Die Inszenierung Halbblut bietet wieder alles, was die Zuschauer erwarten. Spannung, harte Kämpfe, wilde Ritte und natürlich viel Komik. Sonja Kirchberger und Francis Fulton Smith sind die Gaststars. Bastian Semm spielt zum zweiten Mal die Rolle des Old Shatterhand. Letzte Woche gab es vor vielen Medienvertretern erste szenische Kostproben des neuen Stücks. Alexander Klavs schwingt sich zum fünften Mal als Winnetou in den Sattel. Ein anderer Karl-May-Star ist zum letzten Mal dabei. Nach 49 Jahren gibt Harald P. Wiczorek in diesem Jahr seine letzten Vorstellungen. So manch hartgesottenem Fan der Karl-May-Spiele kommen dabei vermutlich die Tränen. Ich wollte eigentlich schon vor 2 Jahren aufhören, sagt der Schauspieler, der auch mit seinen 77 Jahren immer noch kernig und konditionell auf der Höhe wirkt. Es gibt in der Karl-May-Literatur ja eigentlich kaum Männer über 50. Bei den Szenen, die den Medienvertretern von Presse, Funk, Fernsehen und Social Media vorgeführt wurden, war klar zu erkennen, es wird bunt und es gibt viel Bewegung auf der Bühne, die sehr stark nach links, rechts und oben erweitert wurde. Die Südstaaten-Villa des berüchtigten Ehepaars Leverett klebt hoch oben am Felsen, die Eisenbahn rumpelt oberhalb der Bühne, die Schauspieler agieren bisweilen weit auseinandergezogen, um den weiten Raum möglichst komplett zu bespielen. Außerdem können die Zuschauer ein Festival der Stimmen erwarten. Francis Fulton Smith hat eine kräftige und sehr markante Bühnenstimme, die vermutlich auch ohne Mikrofon das Areal ausfüllen könnte. Sein diabolisches Lachen lässt die Zuschauer erschauern. Dustin Semmelrogge knarzt als Jeremy Swan, ähnlich wie sein Vater Martin. Alexander Klaws hat stimmlich deutlich zugelegt und klingt neuerdings männlich herb. Musical-Darstellerin Alina Ahrens singt mit kraftvoller Stimme »Stand by your man« und über allem schwebt die markante Stimme von Rainer Schöne als Erzähler aus dem Off. Die Zuschauer können sich also auf einiges gefasst machen. Ob alles so funktioniert, wie Regisseur Nicolas König sich das vorstellt, wird sich spätestens bei der Premiere am Sonnabend, dem 28. Juni, herausstellen. Bei der Medienpräsentation gab es aus technischen Gründen noch einige ungewollte und ungewöhnlich lange Pausen zwischen den einzelnen Szenen, die die Geduld der Medienvertreter auf die Probe stellten. Die bei den Karl-May-Spielen federführende Kalkberg GmbH hat viel Geld ausgegeben, um den 72. Spielsalon zum Erfolg zu verhelfen. 6,5 Millionen Euro kostet die Produktion, die damit die teuerste aller Zeiten ist. 1 Million Euro entfallen auf die Instandhaltungsmaßnahmen für das Theater. Aber der wichtigste Punkt und einer der größten Ausgabeposten ist unser Bühnenbild, sagt Karl-May-Geschäftsführerin Ute Tienl. Entstanden sind das Firewood Camp, die Südstaaten-Villa der Leverets, die Baustelle am Rocky Ground mit einem schwenkbaren Kran und einer neuen Lokomotive, das Tippidorf der Comanchen, deren Anführer in diesem Jahr die Karl-May-Allzweckwaffe Yoshi Peters ist und die geheime Bonanza auf Huaca hoch oben in den Bergen. Dabei ist die Handschrift des versierten Bühnenbildners Erich Rüffler zu erkennen, der aus der Sandarena eine dreidimensionale Bühne gezaubert hat. Dazu kommen neue LED-Scheinwerfer, die sparsam sind und interessante Stimmungen und Effekte ermöglichen, die aber leider nur während der Abendvorstellungen Wirkung entfalten können. Neue Lautsprecher und ein neu installierter Reitweg gehören zu den weiteren Maßnahmen, um die Karl-May-Spiele attraktiver zu machen. Bis 7. September wird Halbblut 72 Mal aufgeführt, jeweils donnerstags bis sonnabends ab 15 und ab 20 Uhr, sonntags ab 15 Uhr. Die Tickets gibt es unter www.karl-may-spiele.de.
Es liest für Sie Tom Petersen. Großes Interesse an 500 neuen Wohnungen in Norderstedt. Erste öffentliche Vorstellung des Rahmenplans Glashütter Kirchenweg sorgte für viele Ideen, aber auch Kritik. Die wachsende Stadt Norderstedt braucht dringend zusätzlichen Wohnraum. Jetzt stelle die Verwaltung den Rahmenplan für ein weiteres mögliches Baugebiet am Glashütter Kirchenweg vor. Auf der knapp 9 Hektar großen Fläche, die die Stadt Norderstedt über ihre Entwicklungsgesellschaft EGNO von einem privaten Investor erworben hat, können je nach Enge der Bebauung zwischen 300 und 500 Wohneinheiten errichtet werden, sagt Baudezernent Christoph Magasowski. Allerdings seien die Planungen noch ganz am Anfang und das fertige Bebauungsplan sollte erst 2028 vorliegen. Wir brauchen bis 2045 weitere 5.500 Wohneinheiten in unserer Stadt, laut Magalgowski. Das Interesse der Bevölkerung und vor allem das der Nachbarn ist auch an diesem Neubaugebiet recht groß. Gute 100 Leute waren bei sommerlichen Temperaturen dafür eigens ins Atrium an der Robert-Koch-Straße gekommen, um sich aus erster Hand darüber zu informieren. Einige fanden die Örtlichkeit aber nicht auf Anhieb. Die zwischen zahlreichen Gewerbebetrieben mit fast derselben Hausnummer im Innenhof eines Sanitärgroßhandels sich befindet. Magasowski betonte gleich zu Anfang, wie wichtig auch diese Planung für die Stadt sei. Wir brauchen bis 2545 weitere 5500 Wohneinheiten in unserer Stadt, um den Wohnungsmarkt zu entspannen und das Wohnung für unsere Bürgerinnen und Bürger bezahlbar zu machen, sagte er. Das habe eine aktualisierte Analyse für den Wohnraumbedarf der nächsten 20 Jahre errechnet. Wir haben hierbei also großen Handlungsbedarf. Darum plane die Stadt zurzeit in allen Stadtteilen neue Wohngebiete zu erstellen. Drei Rahmenpläne sollen noch in diesem Jahr an ihren Grundzügen ausgearbeitet sein und der Kommunalpolitik zur Beratung vorgestellt werden. Dies betreffe die sogenannte Grüne Heide an der Hakesheide, wo auf einer grünen Wiese 1200 Wohneinheiten neu entstehen sollen. Das 17 Hektar umfassende Gebiet Sieben Eichen am Glassoder Damm ist nach Magasowskis Angaben für 300 bis 400 Wohneinheiten vorgesehen. Und am Haxhörner Weg sollen zwischen 300 und 500 neue Wohneinheiten entstehen. Ähnlich viel könnte zwischen der Segeberger Chaussee, dem Glassoder Kirchenweg, dem Hummelsbüttler Steindamm und dem Fuchsmoorweg errichtet werden. Die gesamte Fläche sei 29 Hektar, die zu bebauende Fläche genau 8,75 Hektar groß, erklärte Alina Burmann von der IGNO. Die Hälfte der neu zu errichteten Wohnungen, die in bis zu viergeschossigen Mehrfamilienhäusern errichtet werden, sollen öffentlich gefördert werden und damit für einen Mietpreis von 8,50 Euro je Quadratmeter netto Kaltmiete im Monat zu haben sein, erläuterte Magasowski. Nach einer kurzen Einführung der Stadtplaner konnten sich die Teilnehmer in verschiedenen Themenfeldern über die Ideen und Pläne zum Klimaschutz, Wohnformen und Verkehrsanbindung informieren und ihre Wünsche und Bedenken äußern. Es handele sich um ein Mischgebiet aus Wohnen und Arbeiten, weil rundherum zahlreiche Gewerbebetriebe angesiedelt sind, wo viele Norderstädte jeden Tag zur Arbeit gehen. Das Arbeiten darf aber das Wohnen nicht stören, betonte Stadtplaner Thiel Marwitz. Viele Anwohner haben offenbar schon konkrete Vorstellungen von diesem Neubaugebiet, wie sich im Gespräch mit dem Abendblatt Reporter zeigte. So wünscht sich Ode Heise, die in ihrem Haus an der Segeberger Chaussee wohnt, dass dort unbedingt Angebote geschaffen werden, die mehrere Generationen unter einem Dach vereinen. Die Kinder sind aus dem Haus. Für mich allein sind die 120 Quadratmeter viel zu groß. Darum sollte dort entsprechender Wohnraum für ältere Menschen realisiert werden, fordert sie. Und auch einen Anschluss an das Fernwärmenetz würde sie begrüßen. Dort soll die letzte Fläche Grünland verschwinden. Für Georg Reders vom Hans-Böckler-Ring erschließt sich nicht, warum die Stadt die Verkehrsanbindung des geplanten Wohngebietes ausschließlich über den Hummelsbüttler Steindamm abwickeln möchte. Das sei die einzige Vorgabe, die nicht wegzudiskutieren sei, betonte Stadtplaner Marwitz. Dann wird der Verkehr dort zusammenbrechen, prophezeit der Anwohner, der die Baupläne sowieso kritisch sieht. Das ist verrückt. Dort soll die letzte Fläche als Grünfläche verschwinden. Und Rüdiger Haag, der am Glassoder Damm lebt, zeigte sich irritiert, dass die Stadtplaner auf ihren bunten Plänen seine etwa 2 Hektar große Fläche am Fuchsmoorweg vollständig als Grünfläche ausgewiesen haben. Die habe ich schon seit vielen Jahren an einen Karawanclub verpachtet, sagt er. Da hätte er sich gewünscht, dass sich die Stadtplaner bei den direkten Betroffenen vorher darüber erkundigt hätten. Aber wir stehen ja ganz am Anfang. Ursprünglich wollte der Fläche, die im Flächennutzungsplan den Namen M5 trägt, ein privater Erschließungsträger aus Bielefeld bis zu 300 Wohneinheiten realisieren. Doch Werner Schilling hat das Areal jetzt an die Stadt verkauft, weil er ohnehin noch genügend andere Projekte in Norderstedt zu realisieren habe, wie er dem Abendblatt sagte. Wir können uns nicht verzetteln. Insgesamt verfüge er noch über 35 Hektar Land in der Stadt, am Richtweg, am Buschweg und am Glashütterdamm, in Klammern 7 Eichen, wo in Zukunft jeweils noch einige hundert Wohnungen errichtet werden sollen.
Jetzt geht's ums Essen, genauer gesagt um Brot. Ein Brotbäcker bewegt einen Landwirt zum Umdenken. Jens Walter Bohnenkamp ist einer der größten Bauern in Norderstedt. Auf seinem Hof Hushörn am Ranzauer Forstweg züchtet er Schweine und baut Getreide an. Aber das Geschäft mit Weizen und Co. wird immer härter. Erreicht sein Weizen nicht einen Proteingehalt von mindestens 12%, kann Bohnenkamp ihn nicht als Brot, sondern nur als Futterweizen verkaufen, zu einem Bruchteil des Preises. Für das Protein muss Bohnenkamp kräftig mit Stickstoff düngen und dafür sorgen, dass sein Getreide immer genügend Wasser hat, was in den vergangenen Jahren immer schwieriger und teurer geworden ist. Zum Umdenken hat ihn ein Ernährungsberater bei einem Brotbackseminar gebracht, das Jens Walter Bohnenkamp mit seiner Frau besuchte. Andreas Sommers aus Hennstedt-Ulzburg verkauft selbstgebackenes Brot aus selbstgemahlenem Mehl auf Bauernmärkten und sprach bei seinem Brotbackseminar über Mehlsorten. Darüber, welche Vorzüge alte Getreidesorten wie Waldstaudenroggen oder Alprobindinkel hätten. Da landete das erste Mal der Ellbogen von Frau Bohnenkamp in den Rippen ihres Mannes. Als Sommers erzählte, wie schwierig es für ihn sei, in der Region an diese alten Getreidesorten zu kommen, versetzte Frau Bohnenkamp ihrem Mann einen weiteren Stoß in die Rippen. Bohnenkamp gehorchte und traf sich mit Sommers und gemeinsam besprachen sie das ehrgeizige Projekt. Es war nicht leicht, an das Saatgut zu kommen. Die eine Sorte bestellte Bauer Bohnenkamp in Polen, für die andere gab es einen Anbieter aus Süddeutschland. Allein der Transport kostete mehr als das Saatgut für herkömmlichen Weizen. 3 seiner 9 alten Sorten Getreide hat Bauer Bohnenkamp dann mitten im Grünen zwischen Pferdewiesen und anderen Äckern angepflanzt. Das Einkorn als 4. Sorte steht schon ziemlich präsent zwischen dem Ranzauer Forst und der Ottby-Entwixtenstraße. Noch fällt es nicht auf, dass dort eine Rarität wächst, aber Bohnenkamp ist sichtlich stolz auf seine neuen Pflanzen. Um auf die neuen Sorten Roggen und Dinkel aufmerksam zu machen, will er entsprechende Schilder aufstellen. Ich möchte jetzt einfach mal weg von dieser Ware, die dann nachher irgendwo beim Landhandel einfach nur auf den Haufen gekippt wird. Ich möchte versuchen, hier ein regional erzeugtes Lebensmittel aufzubereiten und auch zu vermarkten, sagt Jens Walter Bohnenkamp. Und vielleicht macht sein Beispiel ja Schule. Bei der Aussaat ließ er den Pflanzen mehr Platz, was sich später im Ertrag niederschlägt. Denn weniger Pflanzen bringen weniger Getreide hervor. Dafür haben die Sorten andere Vorzüge. Einkorn habe geringere Standortansprüche, sei also genügsamer als hochgezüchteter Weizen. Hochleistungsweizen liefert auf einem guten Standort 10 Tonnen Getreide pro Hektar. Beim Waldstaudenroggen sind wir mit etwa 2 Tonnen pro Hektar dabei. Wir haben weniger Ertragserwartung, aber auch weniger Erwartung an die Wasserversorgung und die Düngerbereitstellung. Ich bin der Meinung, dass ich mit weniger Wasser auskomme. Lediglich rund 1/3 des Stickstoffs von Weizen benötigt der Waldstaudenroggen, also auch nur 1/3 des Düngers. Außerdem wächst er in mehrjährigen Stauden. Nach der Ernte bleiben die Pflanzen einfach stehen. Die Wurzel oder die abgemähte Getreidepflanze treibt dann sofort wieder aus und geht dann nachher schon mit einer Wuchshöhe von 70 oder 80 cm in den Winter rein. Pflügen und neu ansehen sind nur zwei Arbeitsschritte, die Bohnenkamp sich damit spart. Zudem hat er den Waldstaudenroggen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jäger gepflanzt. Der Roggen ist auch im Winter rund 80 cm hoch und ist ein guter Rückzugsort für Rehe und andere Wildtiere, die auf brachen Äckern keinerlei Schutz finden. Diese Getreidesorten haben einen ganz anderen Geschmack, sagt Jens Walter Bohnenkamp. Das ist mal wieder was ganz anderes als das, was wir täglich in unserem Lebensmitteleinzelhandel bekommen. Auch der Nährwert der alten Sorten sei wesentlich höher als bei herkömmlichen Weizen, erklärt Andreas Sommers. Diese Ähren sind sehr schlank. Die Körner sind deutlich kleiner als beim modernen Brotroggen. Das heißt, sie haben proportional mehr Schalen und weniger Keimbestandteile. Und da sitzen natürlich die Geschmacksstoffe drin. Sein Sauerteigbrot ist nicht jedermanns Sache, aber das Einkornbrot oder das Brot aus Oberkulmer Rotkorndinkel sättigt wesentlich besser als normales Weizenbrot. Auch weil Sommers seine Mehle nicht staubfein, sondern etwas gröber mahlt. Das bäuerliche Backen ist eigentlich die ursprüngliche Art des Brotbackens, erklärt Sommers. In der Regel mit alten Getreiden. Durch die Art der Verarbeitung des Getreides, griffig gemahlen in der Steinmühle und später mit langer Tagreife, wird das Brot viel bekömmlicher. Der Körper hat länger damit zu tun, die Nährstoffe herauszubekommen. Und ganz nebenbei bleibt das Brot eine Woche lang schnittfest. Ein Veranstaltungstipp. Ein Fest für Jung und Alt. Einladung zum Sommerfest vom Familienzentrum Friedrichsgabe. Das Familienzentrum Friedrichsgabe, das Jugendhaus und der Seniorentreff Glockenheide laden herzlich zum gemeinsamen generationsübergreifenden Sommerfest am 12. Juli ein. Das Fest findet auf dem gemeinsamen Gelände der drei Sozialraumangebote in der Glockenheide 40 bis 42 statt und beginnt um 14 Uhr. Es wird zahlreiche Aktivitäten geben, darunter eine Bewegungsbaustelle, das ist ein spannender Parcours für Kinder. Einen Maltisch, dort können kreative Köpfe jeden Alters ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Natürlich gibt's Dosenwerfen und eine Wasserbaustelle. Darüber hinaus können die BesucherInnen die Angebote des Jugendhauses nutzen, wie Dart, Kicker und Billard. Das Deutsche Rote Kreuz, Träger des Seniorentreffs, wird sein vielfältiges Programm vorstellen und bietet die Möglichkeit, die Herz-Lungen-Wiederbelebung mit einem Defibrillator unter Anleitung auszuprobieren. Außerdem können sich die Gäste über die Angebote der drei Sozialtreffs informieren und die Räumlichkeiten in der Glockenheide besichtigen. Natürlich ist mit Kaffee und Kuchen auch für das leibliche Wohl gesorgt. Also 12. Juli.
DFB-Pokal am Millerntor. Wir warten noch. Eintracht Norderstedt würde Heimrecht dem Kiez-Club überlassen. Eines ist unbestritten. Für Eintracht Norderstedt ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Hamburger Bundesligisten FC St. Pauli das Spiel des Jahres. Für manche der Regionalliga-Fußballer vermutlich sogar das persönliche Karriere-Highlight. Doch etwas mehr als eine Woche nach der in Garstedt und auch bei vielen Fans des Kiez-Club gefeierten Auslosung ist weiterhin unklar, wann, unter welchen Bedingungen und insbesondere, wo dieses spezielle Derby steigen wird. Zunächst, die genaue Ansetzung nimmt der DFB vor. Hier hat der Verein aber kein exaktes Datum genannt bekommen. Es wurde nur abgefragt, ob wir Wünsche haben, sagt Eintrachtsgeschäftsführer Finn Spitzer. Normalerweise würde Norderstedt an dem Wochenende vom 15. bis 17. August ein Regionalligaspiel haben. Dieses würde sowieso verlegt. Das war in der Vergangenheit auch immer der Fall. Davon abgesehen laufen die Gespräche über den Austragungsort. Bei uns im Edmund-Plambeck-Stadion ist das nicht durchführbar, sagt Spitzer. Bekanntlich ist die gesamte Stehplatz-Gegengerade gesperrt. Die Traversen sind baufällig. Die Sanierung hat sich mehrfach verzögert und dürfte auch in diesem Sommer nicht erledigt werden können. Bereits aus Sicherheitsgründen würde das Ordnungsamt es vermutlich nicht genehmigen, dass hier in der Ochsenzoller Straße gespielt wird. Das hatte der Club aber auch geahnt. Wir hatten das Millerntor-Stadion und auch das Volksparkstadion als Heimplätze für den DFB-Pokal angegeben, so Finn Spitzer, falls wir gegen den FC St. Pauli oder den HSV gelost würden. Maximal 3 Stadien dürfen genannt werden. Das hat die Eintracht gemacht, sodass der formale Weg zu einem Heimrechttausch einfacher ist. Doch letztlich entscheidet das der Gegner. Wir warten aktuell auf den FC St. Pauli, so der Geschäftsführer. In dieser Woche, so hofft man, soll es Klarheit geben. Spitzer ist optimistisch. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Es wäre eine Win-Win für beide Seiten. Denn es bedarf nicht viel Fantasie, um von einem ausverkauften Millerntor mit dann 29.546 Zuschauern auszugehen. Ob ansonsten das Volksparkstadion ins Spiel kommen könnte, scheint hingegen eher unwahrscheinlich. Verhandlungen hierüber gibt es keine. Und ob der HSV sein Wohnzimmer ausgerechnet zehntausenden Fans des Stadtrivalens überlässt, darf sehr stark bezweifelt werden.
Jetzt kommt was für Hundeliebhaber. Ein Hundeverein in Norderstedt wächst rasant. Wenn Frauchen viel erzählt, aber ihren Liebling nicht beachtet, wird Theo unruhig. Leise macht sich der Labrador-Retriever von Birgit Engel bemerkbar. Mit einer kurzen Geste macht sie ihm klar, dass er noch etwas Geduld haben muss. Denn die Vorsitzende des Norddeutschen Retriever-Clubs, abgekürzt NRC, aus Norderstedt ist noch mittendrin zu erklären, warum Hunde wie Theo so besonders sind und warum der Verein so sehr gewachsen ist in den letzten Jahren. Am Anfang war ein bisschen Zufall. Der Verein hat sich gegründet, weil um die 10 Leute ein Gelände gesucht haben, wo sie für Retriever ein anständiges Training machen wollten. Die Anlage ist von der Stadt gepachtet. Übernommen wurde sie einst von einem Boxerclub. Dieser hatte, so hat sie es gehört, Probleme mit dem benachbarten Kleingartenverein, weil die Hunde immer so viel gebellt haben. Da sind die Retriever offenbar genügsamer. Es ist ruhig hier, erläutert Birgit Engel. Manchmal gab es Zeiten, da machte man sich Sorgen, ob es noch ausreichend engagierte Mitglieder geben würde. Das war teils auch eine Altersfrage. Doch dann kam die Pandemie. Im Laufe der Zeit wurde der Verein immer größer. Jetzt sind wir 130 Mitglieder. Während Corona haben wir uns innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. Da haben sich viele Leute erst einen Hund angeschafft, damit sie rausgehen können. Die Tierheime waren da leer. Und hinterher wieder voll. Das sei ganz schön viel für einen Hundeverein und wir machen das alle ehrenamtlich, müssen auch immer Trainer finden oder Leute, die sich ansonsten engagieren für das Vereinsleben. Selbstverständlich sei das heutzutage nicht mehr. Insgesamt gibt es 6 Retriever-Rassen. Golden und Labrador sind die gängigsten, aber es gibt auch die Flat-Coated oder eher selten Curly-Coated, Chesapeake Bay oder Nova Scotia Dog Tolling. Vom Aussehen unterscheiden diese sich deutlich, das werden Kenner sowieso wissen. Das betrifft auch das Wesen der Hunde. Die Labrador sind häufig aktiver als die Golden. Es gibt einen Unterschied zwischen Showlinien und Arbeitslinien, sprich, manche Hunde sind sportlicher. Aber, so die Vorsitzende des Norddeutschen Retriever-Clubs, es sind alles Jagdhunde. Ursprünglich sind sie für die Niederwildjagd gezüchtet. Sie sollen ruhig neben dem Jäger sitzen. Und wenn der Ente oder Hase geschossen hat, sollen die Hunde diese aus dem Gelände holen. Und was Jagdhunde auszeichne, sei die Supernase. Deswegen werden sie gerne auch als Drogenhunde bei der Polizei eingesetzt. Sie möchten gerne alles für dich tun. Das kann man auch gut nutzen als Assistenzhund. Viele Retriever sind auch Rettungshunde, da sie freundlich zu Menschen sind. Wer im Verein Mitglied wird? Das ist unterschiedlich, sagt Birgit Engel. Viele haben bei uns die Gruppen für Welpen und Junghunde durchlaufen, die dann sagen, dass sie weiter trainieren wollen. Junghunde müssen nicht zwingend Retriever sein, da haben wir auch Möpse oder Doggen. Deswegen ist das auch für Nichtmitglieder offen. Später ist das wegen der Größenunterschiede nicht sinnvoll. Die anderen Angebote wie Agility, Longieren oder Dummyarbeit beschränken sich auf die Retriever-Rassen. Das sei ein Aufnahmekriterium im Verein. Wenn ich einen Dackel habe, muss ich in den Dackelclub. Infos gibt's unter www.retriever-nrc.de.
Immer mehr Studierende im Norden. Aktuell wollen mehr als 7000 ins Lehramt an Schulen. Kiel. Nach Angaben des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums sind die Studierendenzahlen im Lehramt im Norden gestiegen. Während wir im Wintersemester 2012-23 insgesamt etwas mehr als 4000 Studierende an unseren Hochschulen hatten, haben wir jetzt 11 Jahre später mehr als 7000, sagt Bildungsministerin Dorit Stenke. Zudem sei die Zahl der Absolventen von 640 in 2020 auf 911 im Jahr 2023 gestiegen. Mit Hilfe des Handlungsplans Lehrkräftegewinnung, dessen erstes Paket 2023 vorgestellt wurde, sollen laut Stenke weitere zahlreiche Lehrkräfte gewonnen werden. Dabei gäbe es nicht die eine Maßnahme, mit der der Bedarf ins Land gedeckt werden könnte. So können etwa seit dem Schuljahr 2024/25 Berufsschulkräfte über einen Lehramtswechsel dauerhaft an Gemeinschafts- und Grundschulen übernommen werden. Auch das kommende Paket des Handlungsplans soll weitere Anreize schaffen. So könnten etwa Studierende mit einem Bachelor in Mathematik, Informatik oder Kunst sich per Masterstudiengang in Richtung Lehramt orientieren. Zudem werde auch die Einführung eines Direkteinstiegs für geeignete Bachelor-Absolventen und Absolventen an Grund- und Gemeinschaftsschulen geschaffen, hieß es. Jeder der in den bisher 4 Paketen geschaffenen Maßnahmen wird der Bildungsministerin zufolge stetig evaluiert und weiterentwickelt. Der Anspruch ist, dass es sichtbare Erfolge gibt, betonte Stenke. Wirke eine Maßnahme nicht oder werde sie von der gewünschten Zielgruppe nicht angenommen, werde sie nachjustiert oder eingestellt. Wie hoch der Lehrkräftebedarf für das kommende Schuljahr ist, sagte die Bildungsministerin, bisher nicht lang konkret. Auch die Zahl der noch offenen Stellen sei bisher nicht bekannt. Um Hamburg herum sei der Lehrkräftebedarf besonders hoch. Da ist weniger das Thema, dass unsere Schulen nicht attraktiv sind, sondern der Wunsch, viele Absolventinnen und Absolventen eine Zeit lang in der Großstadt das Leben zu verbringen.
Ferdinand von Schirach hat das Buch Nachmittage geschrieben. Aus diesem Erzählband mit teils autobiografischen Ereignissen lese ich eine Geschichte vor. Wie alle anderen hat auch sie keine Überschrift. Sie ist nur die Nummer 12. Lesung in Wien, danach eine Einladung. Die Dame ist über 90 Jahre alt. Sie war eine der bekanntesten Theaterschauspielerinnen ihrer Zeit, hatte einen Fabrikanten geheiratet und lebt jetzt alleine in einem riesigen Haus im zweiten Bezirk. Ich klingle, ein etwa 30-jähriger Mann öffnet. Er sei ein Angestellter der alten Dame, sagt er, und bringt mich in den ersten Stock. Ich warte in einem Salon. Auf dem Tischchen vor dem Sofa stehen Tee, Kaffee und Gebäck. Ich sehe mir die Fotos auf dem Kaminsims an. Ihr verstorbener Mann, Klammer auf, Foto in schwarzem Rahmen mit Trauerflor, Klammer zu, Kinder, Enkel, Theaterfotos, Premierenfeiern, ein Empfang mit dem Bundespräsidenten. Ganz hinten steht ein grobkörniges Schwarz-Weiß-Foto, ein kleines Bauernhaus oder eine Hochalm, im Hintergrund Berge, alles etwas unscharf. Mein Elternhaus, sagt die alte Dame, die plötzlich neben mir steht, oben in der Steiermark. Sie setzt sich auf das Sofa. Es war ein langer Weg, sagt sie. Mein Urgroßvater war Soldat im Krieg 1871. Mein Großvater war Soldat im Ersten Weltkrieg, mein Vater im Zweiten Weltkrieg. Keiner von ihnen hat je vom Krieg gesprochen. Nur einmal, nur mein Großvater. Er sagte, wir waren so lange im Schlamm, bis wir zu Schlamm wurden. Jetzt haben wir seit 70 Jahren Frieden. Ihre Generation beschäftigt sich damit, welche Möbel zur Einrichtung passen und wohin man in den Ferien fährt. Aber ich glaube nicht, dass sie glücklicher sind, als wir es waren. Woran liegt das? Sie erzählt von ihrer Zeit am Theater, von den Premieren, dem Leben in Wien und ihren Freunden, von denen die meisten inzwischen tot sind. Die alte Dame ist etwas verwirrt. Sie verwechselt Daten und Ereignisse. Als der Krieg 1952 zu Ende ging, sagt sie, der junge Mann steht die ganze Zeit schräg hinter ihr. Er korrigiert sie sanft. Das Kriegsende könnte vielleicht doch schon 1945 gewesen sein, sagt er. Seine Stimme ist leise und freundlich. Die beiden sind eine Einheit, eine vollkommene Symbiose. Die alte Dame dreht sich bei jeder Korrektur um und nickt dem jungen Mann freundlich zu. Es war ein langer Weg, sagt sie noch einmal. Der junge Mann schweigt. Ich bitte Sie, mir mehr von sich zu erzählen. Sie sei die Tochter eines kleinen Bauern aus der Steiermark, sagt sie. Kurz nach dem Krieg hätten ihre Eltern sie nach Wien geschickt. Sie sollte Hausmädchen in einer großbürgerlichen Familie werden. Der Bauernhof habe nur ihren älteren Bruder ernähren können. Sie nahm den Zug, nur ein kleiner Koffer, wenig Geld für die ersten Tage. Vor dem Bahnhof in Wien wurde sie von einem Auto angefahren, brach sich beide Handgelenke und wurde in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht, das älteste Ordensspital Wiens. Ihr Arzt war jung, streng und distanziert und erschien alles zu wissen. Er legte die Hand auf ihre Stirn und prüfte ihren Herzschlag. Das Stethoskop war kalt. Seine Stimme beruhigte sie. Noch nie hatte sie bei einem Mann solche Hände gesehen, schmal, blass und warm. Nachts träumte sie von diesen Händen. Er blieb länger an ihrem Bett als bei anderen Patienten. Irgendwann nahm sie ihren Mut zusammen und fragte ihn, ob sie im Spital arbeiten könne. Sie würde alles tun. Für ihn tun, fügte sie nach einer Pause hinzu. Er lächelte spöttisch, dann nickte er. Sie begann eine Ausbildung als Krankenschwester. Zuerst trafen sie sich in ihrem winzigen Zimmer unter dem Dach des Spitals. Nach 4 Wochen nahm er sie in seine Wohnung mit. Die Möbel waren aus Teak und Bast. An den holzgetäfelten Wänden hingen 2 Bilder von Klimt, erotische Zeichnungen von Schiele. Mitten im Salon stand die lebensgroße Plastik einer schlafenden Frau. Er war ihr erster Mann. Die beiden Bauernjungen in der Steiermark zählte sie nicht. Wenn er am Nachmittag das Krankenhaus verließ, trug er seine Halstücher und Handschuhe aus Ziegenleder. Sie war stolz, wenn sie ihn so sah. Abends ging er mit ihr ins Theater und in die Oper. Er zeigte ihr die Museen, Restaurants und Tanzlokale der Stadt. Sie wurde rot, wenn sie an die Dinge dachte, die er von ihr verlangte und die sie für ihn tat. Sie wusste, dass er in ihren Körper verliebt war. Einmal hatte er ihr das gesagt. Sie strengte sich für ihn an, las die Bücher, die er ihr gab, zog die Kleider an, die er für sie aussuchte, und beobachtete im Kaffeehaus die Frauen, die er ansah. Oft war er ungeduldig mit ihr. Er korrigierte ihre Tischmanieren, ihre Sprache, die Art, wie sie ihr Haar trug. Er wurde nie laut. Das machte die Sache noch schlimmer. Fast jede Nacht kniete sie in seiner Küche und betete zur Jungfrau Maria, dass er sie fragen würde, ob sie seine Frau werden wolle. Er hatte gesagt, er sei Junggeselle und wolle das bleiben. Er interessiere sich nicht für die Ehe, das sei einfach nichts für ihn. Nach 2 Jahren wurde er krank. Er hatte sich bei einem Patienten angesteckt. Er diagnostizierte die Krankheit selbst, Tuberkulose. Sie saß an seinem Bett, fütterte ihn mit Hühnersuppe und kühlte seine Stirn. Nachts wechselte sie die Laken und Decken, wenn er nass geschwitzt aufwachte. Er stand dann in seinem Pyjama neben dem Bett und sah ihr regungslos zu. In einem Fotoalbum hatte sie ein Bild von ihm gefunden. Er war 6 oder 7 Jahre alt gewesen, den Bauch hatte er vorgestreckt. Sie liebte dieses Foto, der kleine Junge in dem Mann, der mit ihr schlief. 4 Wochen später konnte er aufstehen, wackelig, aber sie gingen Arm in Arm ein paar Schritte durch den Park vor seiner Wohnung. Die Krankheit hatte ihn verändert. Das Herrische war verschwunden. Er war ruhiger geworden, langsamer, sanfter. Er kritisierte sie nicht mehr. Manchmal fragte er sie jetzt um Rat. 2 Jahre später an einem Wochenende, er arbeitete längst wieder im Spital, fuhr er mit ihr zu einem Bergsee. Sie hatte die Gegend immer gemocht. Sie aßen in einem Gasthof, danach gingen sie spazieren. Sie setzten sich auf eine Parkbank und sahen über den See. Er kniete vor ihr. Aus seiner Jackentasche holte er ein Schmuckkästchen und klappte es auf. »Willst du meine Frau werden?« sagte er. Er sah sie von unten an, seine schönen, für einen Mann zu langen Wimpern, seine hellblauen Augen. Er war unsicher, das sah sie jetzt. Seine Augen waren feucht, sein Mund war ein wenig geöffnet. Sie hatte noch nie einen so schönen Ring gesehen. Ein in Weißgold gefasster Saphir in der Farbe ihrer Augen. Sie hatte gewonnen. Es war der Höhepunkt ihres bisherigen Lebens. Sie strich über seinen Kopf, wie man einem Hund über den Kopf streicht, und sagte: Nein.
So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's schon wieder. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei gewesen ist. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche und bis in 4 Wochen. Tschüss, Ihr Thomas Klüß.